D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jan Böhmermann hat sich nicht strafbar gemacht, so schätzt ein Gutachten des ZDFs die Schmähkritik ein. Ändert natürlich auch nichts daran, dass die ganze Kiste mittlerweile in einer Dimension angekommen ist, die gleichzeitig absurd ist und sich wie ein Auffahrunfall anfühlt. Frage, wie kommt man da wieder raus? Mediatoren können weiterhelfen. Und was die zum Fall Böhmermann sagen und warum es eben so schwierig ist, für beide Seiten den jeweils anderen zu verstehen, das lassen wir uns gleich erklären. Verena von Kaltz ist auch schon bei mir.
Hallo.
Du bringst immer schöne Geschichten mit. Also nicht nur schöne, aber meistens doch ganz interessante und skurrile. Und du wirst uns gleich berichten von einem
Tier,
Oktopus.
Natürlich einem Oktopus. Oktopus Inky, der Oktopus, der jetzt bekannt geworden ist, weil er quasi The Great Escape oder Finding Nemo nachgespielt hat. Er ist aus einem neuseeländischen Aquarium entkommen und direkt in den Pazifik entkommen und schwimmt da jetzt wahrscheinlich glücklich rum. Und wir wollen mal erfahren, wie er das geschafft hat.
Allerdings, das würde mich auch mal interessieren. Also, das erfahrt ihr dann gleich von Verena. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend zur Redaktionskonferenz hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Das ist kein Streit für Anfänger, sondern das ist Fetzen für Fortgeschrittene. Jan Böhmermann sagt, er unterschreibt auf gar keinen Fall eine Unterlassungserklärung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will in der Angelegenheit Schmähkritik durch alle Instanzen und die Bundeskanzlerin, die schweigt. Das Ding ist dermaßen festgefahren und wir haben uns gefragt, was kann man tun, um diese Situation wenigstens minimal zu entspannen. Was wäre eine Möglichkeit? Wenn jemand das wissen muss, dann bestimmt Andrea Wegner-Katzenstein. Die ist Mediatorin und wie wir ja alle wissen, ne, Mediation ist ein Verfahren zur außergerichtlichen, konstruktiven Bearbeitung von Konflikten. Also Andrea, dann sag doch mal, wenn du diese ganze Geschichte liest oder davon hörst, was denkst du? Ist das aussichtslos oder gibt es da für dich als Mediatorin einen Weg, irgendwie noch Bewegung in die Sache zu bringen?
Also aussichtslos, finde ich, ist es nicht. Man muss sich nur darüber im Klaren werden, dass es ein Wertekonflikt ist, der da eben sich zeigt. Und das ist, glaube ich, was uns immer mehr begegnen wird in der heutigen Zeit, was jetzt auf höchster Ebene ausgetragen wird. Aber wir haben es hier mit einem Orientalen in einer besonderen Position hinzu noch und mit einem besonderen Charakter zu tun. Und er hat so ein anderes Wertesystem. Und das passt nicht unbedingt hier in unsere deutsche und geschützte und verteidigte Denkensweise rein. Und da würde man ansetzen.
Wie würdest du denn da jetzt rangehen? Was würdest du machen?
Also ich sag mal so, was hier passiert ist aus meiner Sicht, ist, dass das etwas eskaliert ist durch das Telefonat mit Frau Merkel. Ich will das nicht bewerten. Aber wenn jemand schon sehr empfindsam ist und in seiner Ehre verletzt ist und in seinem Status und der ganzen Sicht auf sich selbst und bekommt ungefragt sofort die Verstärkung und den Zuspruch, dass das nicht geht, stärkt es seine Position und das macht es nicht einfacher. Also für mich ist es, ohne jetzt da eine persönliche Bewertung reinzubringen, wäre es erforderlich, diese Eskalationsstufen ein Stück zurückzugehen und mal zu gucken, was passiert da. Ne? Da kollidieren viele Sachen. Da gibt es gibt ja auch den Interessenskonflikt. Wir brauchen die Zusammenarbeit mit der türkischen Regierung. Das ist allgemein bekannt. Und den Anruf oder die Intervention kann ich aus diesem Gesichtspunkt auch nachvollziehen, weil es sollte, glaube ich, auf dem kurzen Dienstweg Ruhe einkehren. Aber genau das Gegenteil ist passiert.
Aber wie kann das funktionieren, wenn du jetzt sagst, ich würde erstmal versuchen, einen Schritt zurückzugehen? Also wo setzt man denn da an?
Ja, ansetzen ist es, indem man wirklich die unterschiedlichen Werte auch klar macht. Mhm. Dass man sagt, wir hier, und das ist ja teilweise auch schon passiert, aber es wäre natürlich sehr wünschenswert, es gäbe einen Vermittler, der pendelt, denn alle drei an einen Tisch zu bringen, ist ja nun ein Unterfangen, was niemals stattfinden wird.
Aber wäre das denn sinnvoll?
Es ist immer sinnvoll, wenn man die unmittelbar Beteiligten an einen Tisch bringt. Mhm. Aber ich möchte auch vielleicht zu Herrn Böhmermann sagen, wir haben hier stark gekämpft um unsere Grundrechte. Und es ist ein gutes Recht, eben auch als Künstler und Satiriker sich frei zu äußern. Aber es ist ja hier so eine grenzwertige Geschichte. Es ist ja ein bisschen tricky. Es wäre ja ohne diese Einstellung und diese Vorbemerkungen auch hier nicht so glimpflich von dannen gegangen, weil es dann eben in den Bereich der Schmähkritik fällt. Also was sicherlich gut wäre, aber das wird es, glaube ich, nicht geben, weil ja auch die Unterlassungserklärung nicht abgegeben wird, wäre irgendeine Form des Verstehens für die andere Seite, ja, dass das eine Entschuldigung oder sowas wird es nicht geben, aber das ist etwas, was sicherlich heilt, ne, muss man klar sagen. Also dieser Mann ist als Politiker sowieso, das ist er immer, ich glaube, ich habe mal gelesen, seit 2014 sind 1800 Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung in seinem Land alleine losgegangen. Das zeigt, wie der tickt, das muss man wissen. Aber es ist die Frage, ob man möglicherweise das mal erklärt, dass das hier deutsche Kultur ist und dass es ein Zeichen des Bedauerns gibt, dass es eben vielleicht an seine persönliche Ehre rangeht.
Und das wäre dann ein Weg, den du versuchen würdest zu bestreiten als Mediatorin?
Ja, wir moderieren ja. Mhm. Also wir moderieren ja das Gespräch und unsere Aufgabe ist es ja nicht zu bewerten und allparteilich zu sein, aber Dinge aufzudecken, die da wirklich auch eine Rolle spielen und was dahinter steckt. Und über diesen Weg kann man eine interessensgerechte Lösung erzielen. Aber das ist hier so sehr eskaliert und ist für mich auch eine Baustelle, die auch für was anderes steht.
Also nämlich?
Das ist meine persönliche Meinung. Das ist die Schwierigkeit, die zwischen der Situation Türkei und Deutschland bestehen und auch in der Türkei selber besteht. Also ich glaube, das wird nicht so hoch gehypt in der Türkei, dieses Gedicht, wie es hier ist, sondern in der Türkei hat man eher Probleme mit der deutschen Haltung gegenüber der Türkei. Also das ist ein generelles Problem, was gerade stattfindet. Und dieses Gedicht kam zur rechten Zeit.
Dass die Situation zwischen Böhmermann und Erdogan so verfahren ist, liegt auch an den unterschiedlichen Werten. Dadurch gibt es einen Wertekonflikt, sagt Mediatorin Andrea Wegner-Katzenstein. Sie schlägt vor, mehr Verständnis für die jeweils andere Seite aufzubringen. Aber wie wir wissen, die Realität sieht anders aus. Wie es weitergeht um die Schmähkritik und Jan Böhmermann, wir halten euch hier in D-Radio Wissen natürlich auf dem Laufenden.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Jetzt sprechen wir von Inki, dem Oktopus. Das ist der neue Superheld auf Twitter und Facebook, denn Inki, der Oktopus, hat es geschafft. Er ist abgehauen, ja. Und zwar aus dem National Aquarium von Neuseeland. Im Schutz der Nacht hat er sich heimlich verdrückt in den Pazifischen Ozean. Das Aquarium liegt nämlich direkt an der Küste. Jetzt ist so ein Oktopus und eben Inki auch nicht gerade klein. Verena von Keitz, wie hat er das denn gemacht?
Also anscheinend hat er sich zunutze gemacht, dass die Mitarbeiter ein bisschen nachlässig gewesen sind. Sie haben nämlich den Deckel auf seinem Becken nicht richtig zugemacht.
Na sowas.
Das berichtet auch der Guardian. Und das hat ihm wohl gereicht, um zu entkommen, sich da durchzuquetschen. Inki ist wohl ungefähr so groß wie ein Football, so wird er beschrieben. Wie er es ganz genau angestellt hat, zu entkommen, weiß keiner, weil es eben kein Überwachungsvideo gibt. Aber der Chef vom Aquarium vermutet, dass er aus seinem Becken eben rausgeklettert ist, dann ein paar Meter über den Boden gerutscht ist. Da gab es verdächtige Wasserspuren zu sehen. Und dass er sich dann letztlich in ein Abflussrohr gequetscht hat, so ein Überlaufrohr, was es da in dem Aquarium gibt, mit einem Durchmesser von nur 15 Zentimetern. Das führt 50 Meter lang irgendwie bis direkt zum Ozean und so scheint er dann da entkommen zu sein.
Naja, okay, aber 15 Zentimeter, wie passt der denn da durch?
Ja, denkt man immer, ne? Also wenn man so Bilder sieht, dann sind die ja so ein bisschen mit so einem großen Kopf und so.
Ja,
aber
genau.
Oktopusse können anscheinend wirklich überall durchkommen. Es gibt da sehr nette Videos auf YouTube, in denen kannst du dann mal so beobachten, wie ein ganz großer Oktopus sich wirklich durch so ein ganz schmales Löchlein in so einem Boot quetscht, komplett durch. Das liegt einfach daran, dass das einzig wirklich Feste an diesen Tieren ihr Schnabel ist. Die haben ja so einen Papagei-großen Schnabel ungefähr. Und wenn der durchpasst, dieser feste Schnabel, dann passt auch der Rest durch. Und da passt, würde ich jetzt mal sagen, das Wort verdünnisieren endlich mal so richtig.
Allerdings, es klingt ja fast so, als hätte der seine Flucht geplant, dass der den Moment eben nutzt, wo der Deckel nicht richtig zu ist und dann eben rausentwischt.
Genau, also wenn man sich mit diesem Thema mal ein bisschen befasst und sich, wie gesagt, diese Videos anguckt, dann könnte man wirklich das Gefühl haben, das sind so Ausbrecherkönige. Die scheinen irgendwie so einen siebten Sinn zu haben, wo sie Fluchtwege finden, sind ansonsten auch insgesamt ziemlich smart. Es gibt eben Videos, wie sich ein Oktopus selbst aus einem Schraubdeckelglas befreit, in dem er gefangen ist. Es geht aber auch nicht immer nur ums Entkommen. Die Viecher können auch Schraubdeckelgläser öffnen, wenn da was zu futtern drin ist von außen. Und viele Aquarien berichten davon, dass sie morgens eben nasse Spuren entdecken, die vom Becken des Oktopus zu einem anderen Becken führt. Und in dem anderen Becken sind dann vielleicht ein paar Fische weniger als noch am Abend vorher. Ach. Also man sollte diese Tiere nicht unterschätzen.
Das ist ja crazy. Wusste ich alles noch nicht über Oktopusse. Vielen Dank, liebe Verena. In Neuseeland ist Oktopus Inki aus einem Aquarium abgehauen. Und die Mitarbeiter können nur mutmaßen, wie er das wohl angestellt hat.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich glaube, dass wir Wesentliches erreichen konnten. So sieht das Angela Merkel und Sigmar Gabriel spricht von einem historischen Schritt. Alle sind glücklich, alle sind happy, alle sind froh und überall, wo man hinsieht, nur Liebe und Frieden. Und so, ne? Naja, zumindest heute in der Großen Koalition, denn Merkel, Gabriel und auch Horst Seehofer von der CSU sind super zufrieden mit ihrem Entwurf für das Integrationsgesetz. Gudula Geuter ist unsere Korrespondentin in Berlin. Gudula, die Große Koalition hat sich jetzt eben auf dieses Integrationsgesetz geeinigt. Integration ist ja eigentlich ein langer Prozess, den Menschen durchlaufen. Wie sollen jetzt ein Gesetz dabei helfen?
Ja, zum einen will man zur Integration verpflichten. Das geht so natürlich nicht. Und das weiß auch die Große Koalition. Aber vor allem der Union war wichtig, dass man zu den Integrationsmaßnahmen mehr verpflichten kann als bisher. Und da gibt es einen Teil, die Bundesarbeitsministerin wollte das auch selbst, dass Sozialhilfe gestrichen werden kann. Also das heißt genauer gesagt, dass die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz gekürzt werden können, wenn Leute nicht an Integrationsmaßnahmen teilnehmen. Und zum anderen kann es sogar auch Folgen für den Aufenthalt haben. Aber vor allem geht es natürlich um was anderes. Es geht darum, die Rahmenbedingungen für Integration herzustellen. Und das betrifft vor allem natürlich Arbeit und die Voraussetzungen für Arbeit. Das ist also Sprache und Ausbildung. Und da ist natürlich sehr viel zu regeln, denn da ist es ja so, und das wird auch so bleiben, auch wenn es wesentlich verbessert wird, dass Flüchtlinge einfach nicht die gleichen Rechte haben wie Inländer, sondern dass es da gewisse Beschränkungen gibt. Und da hat man jetzt dran gedreht.
Also zentraler Punkt, die Menschen in Arbeit bringen. Es sollen 100.000 Jobs für Flüchtlinge geschaffen werden, die noch im Asylverfahren stecken. Wie soll das denn umgesetzt werden?
Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die 1-Euro-Jobs, nur dass die 1-Euro-Jobs eben Flüchtlingen nicht offen stehen. Das soll eben jetzt mit diesem Programm nicht geändert werden, das bleibt so, aber es soll eben parallel so eine Struktur aufgebaut werden. Und da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass Asylbewerber dann in Flüchtlingsunterkünften etwas Sinnvolles tun oder dass sie als Sprachmittler arbeiten, wenn sie das können. Es ist aber wie bei den Eurojobs auch so, dass wichtig ist, dass nicht andere bezahlte Tätigkeiten dadurch überflüssig werden. Das heißt, das sollen Sachen sein, die dazukommen. Und das kann ja zum Beispiel, wenn man sich anschaut, was derzeit alles Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit tun, da sieht man schon, dass es da sehr viel zu tun gibt.
Okay, ein Eurojob. Noch besser wäre natürlich ein richtiger Job, nur für die Arbeitgeber ist das ja auch nicht so einfach bisher, weil die müssen ja erstmal nach einem deutschen oder nach einem europäischen Arbeitnehmer suchen und den dann eben auch einstellen, wenn er die Voraussetzungen erfüllt. Bleibt das so?
Das bleibt nicht so und das war eine Forderung der SPD, es hat auch die Opposition immer wieder gefordert, es hat auch die Wirtschaft immer wieder gefordert, weil die Arbeitgeber gesagt haben, gut und schön, in der Regel, wenn jemand einen Ausbildungsplatz hat, dann wird er schon immer wieder eine Verlängerung seines Aufenthaltsrechts bekommen. Aber ich will das vorher wissen. Ich will, wenn ich ihm den Ausbildungsplatz gebe, vorher wissen, dass er die Ausbildung auch zu Ende machen kann und dass ich ihn danach vielleicht auch noch als Arbeitnehmer haben kann. Und genau das soll nun kommen. Das heißt, erstmal, wenn jemand eine Ausbildung hat, bekommt er einen Aufenthaltsstatus für die Dauer der Ausbildung. Wenn der Ausbilder ihn gleich als Arbeitgeber übernimmt, dann bekommt er daraufhin erstmal nochmal 2 Jahre. Und wenn der das nicht tut, also wenn jemand viel mehr Leute ausbildet, als er einstellen kann zum Beispiel, dann bekommt derjenige, der die Ausbildung abgeschlossen hat, 6 Monate lang noch eine Duldung, kann also ein halbes Jahr lang noch mal Arbeit suchen. Das Ganze gilt natürlich nur, wenn derjenige wirklich in der Ausbildung bleibt und ihn nicht abbricht.
Besonders umstritten ist die sogenannte Wohnsitzauflage, also Residenzpflicht. Was kommt da jetzt?
Die soll kommen und viel mehr ist nicht klar. Die Residenzpflicht, also diese Wohnsitzauflage, die soll ja gelten für Leute, für die sie bisher nicht gilt, nämlich für anerkannte Asylbewerber. Das ist nicht ganz ohne. Das sind ja eigentlich Leute, die erstmal in ihren rechten Inländern in vielen Fällen gleichgestellt sind. Und die sollen nun an einen bestimmten Ort zugewiesen werden, damit Ghettobildung vermieden wird, wie es immer wieder heißt. Das ist natürlich problematisch, weil das häufig eben eine Zuweisung gerade in ländliche Gebiete betreffen wird, wo die Leute eben nicht hinwollen, sonst müsste man sie da nicht hin zuweisen. Alles andere ist noch relativ unklar. Das liegt auch daran, dass die Länder das eigentlich fordern, aber ganz Unterschiedliches wollen. Und deswegen will man das jetzt erstmal mit den Ländern besprechen. Und da wird man dann auch sehen müssen, wie lang eine solche Wohnsitzauflage überhaupt gelten soll für den einzelnen Flüchtling.
In Deutschland wird es zum ersten Mal ein Integrationsgesetz geben. Was das beinhaltet, das hat uns unsere Korrespondentin in Berlin erklärt, Gudula Geuter.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Man kann ganz viele Fragen stellen, nur ob man wirklich eine Antwort darauf bekommt, das ist dann natürlich wiederum die andere Frage. Einmal im Jahr stellt sich Wladimir Putin den Fragen aus dem Volk. Die Fernsehsendung nennt sich der heiße oder auch der direkte Draht. Und dort gehen wirklich Millionen von Fragen dann ein im Vorfeld über Nachrichten, über Callcenter, über soziale Medien. Und auch in diesem Jahr konnte sich Wladimir Putin davon natürlich nur einem Bruchteil widmen. Was er gesagt hat, was er gefragt wurde, das erfahren wir jetzt von Gesine Dornblüt, die ist unsere Korrespondentin in Moskau. Gesine, die Bürgersprechstunde ist aber mittlerweile durch, ne?
Ja, die ist durch. Die hat mittags begonnen. Sie hat exakt 3 Stunden und 40 Minuten gedauert. Es wurden 3 Millionen Fragen eingereicht. Es wurden dann letztendlich ja mehrere Dutzend gestellt, aber ich würde mal sagen, nur die wenigsten tatsächlich beantwortet.
Was hat die russischen Bürger denn interessiert? Was wollten die wissen?
Im Mittelpunkt stehen traditionell eigentlich bei dieser Veranstaltung soziale Fragen. Also da geht es um Preissteigerungen für Lebensmittel, um Lohnzurückhaltungen, um schlechte Straßen und ja, um Wirtschaft insgesamt. Dazu hat Putin übrigens Probleme eingeräumt. Er hat sie allerdings klein geredet und eine baldige Besserung in Aussicht gestellt. Es gibt natürlich auch außenpolitische Fragen, Beziehungen zur Türkei, isoliert sich Russland, ja, und dergleichen mehr.
Fragen zur Außenpolitik, also zum Beispiel Syrien, gab es wahrscheinlich auch welche, oder?
Ja, genau, da wurde gefragt, ob es denn richtig sei, dass Russland sich teilweise zurückgezogen habe, militärisch aus Syrien. Da sagte Putin, ja klar, es sei jetzt Zeit für eine politische Lösung. Türkei kam auch vor, da hatte Putin gesagt, die Türkei sei eigentlich weiterhin ein befreundetes Land, ein Partner. Allerdings habe Russland Probleme mit einigen türkischen Politikern. Und dann kam es ziemlich dicke, der Vorwurf, die türkische Regierung bekämpfe Radikale nicht, sondern kooperiere mit ihnen. Und es ging auch kurz um die Ukraine, da ging es um das Stocken des Minsker Prozesses. Und da, wie gewohnt, schob Putin allein die Schuld der Ukraine zu.
Wie sind denn diese Fragen überhaupt vorab ausgewählt worden?
Also diese ganze Veranstaltung wird ja von 2 Fernsehkanälen organisiert und da gibt es ein riesengroßes Team, das das sammelt und dann auswählt. Es gibt auch Studiogäste, das sind zum großen Teil Prominente aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Und es gibt auch Live-Schalten zu bestimmten Vorzeigeprojekten und Betrieben. Und da sind ganz klar die Fragen vorher abgesprochen. Das merkt man, das sind teilweise wirklich nur Stichwortgeber für den Präsidenten.
Wie ist es denn mit Fragen zu so weltweiten Themen wie zum Beispiel den Panama Papers? Waren da welche dabei?
Ja, eine Frage. Auf die habe ich natürlich sehr, sehr gespannt gewartet. Das hat fast 2 Stunden gedauert, bis die kam. Und die Formulierung war dann sehr erstaunlich oder auch nicht erstaunlich. Also der Mann, der die Frage stellte, der fragte nicht etwa nach Details zu den Offshore-Geschäften oder irgendwie eine Stellungnahme, wie Putin jetzt dazu steht, sondern er fragte, ob er nicht erwäge, die Journalisten, die das veröffentlicht haben, wegen verleumderischer Falschinformationen anzuklagen. Das war natürlich eine Vorlage und Putin sagte dann recht überraschend, nein, also klage nicht, denn die Informationen, die seien richtig. Aber sie würden eben im Falle Russlands ins Leere laufen. Er hat dann erneut seinen Freund, den Cellisten Raldugin, verteidigt. Er habe Instrumente gekauft, teure Instrumente. Und dann hat er wirklich einen Frontalangriff gefahren gegen die Süddeutsche Zeitung, die ja Teil ist dieser Recherche, dieses Recherchebundes. Und zwar hat er gesagt, er habe gestern seinen Pressesprecher gefragt, die Süddeutsche Zeitung habe ja zuerst diesen Artikel eben über die Panama Papers veröffentlicht und er habe sich dann erkundigt, die Süddeutsche Zeitung, die gehöre nämlich einer Medienholding und die wiederum gehöre dem amerikanischen Finanzdienstleister Goldman Sachs und da merke man mal wieder, dass die Amerikaner eben dahinter stünden. Das stimmt aber gar nicht, das ist das Problem, denn die Süddeutsche Zeitung, die gehört gar nicht Goldman Sachs. Das steht zwar bei Wikipedia, aber in Wirklichkeit gehört sie einer südwestdeutschen Medienholding mehrheitlich und einer Münchner Verlegerfamilie.
Wladimir Putin hat sich heute knapp 4 Stunden den Fragen aus der Bevölkerung gestellt im direkten Draht im Fernsehen. Was gefragt wurde, welche Antworten es gab, Gesine Dornblüt hat das für uns zusammengefasst.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Am Flughafen, da müsst ihr durch die Sicherheitskontrolle, durch den Zoll und vielleicht demnächst auch durch den Bettwanzen-Check. Seit 2 bis 3 Jahren ungefähr breiten sich Bettwanzen vermehrt aus. Und wer ist schuld? Na wir, ne? Weil wir reisen und die Dinger mitbringen, im Koffer zum Beispiel. Am Frankfurter Flughafen gibt es schon eine Special Anti- Wanzenforce, wenn ihr so wollt. Verena von Kaltz, was macht die denn?
Ja, das ist die Bettwanzen-Hundestaffel. Besteht aus 3 Spürhunden und einem Hunde-Azubi, der ist noch in der Ausbildung. Und natürlich den dazugehörigen menschlichen Hundeführern. Und die Hunde sind eben darauf trainiert, dass sie Bettwanzen erschnüffeln können.
Und die werden dann auf mein Gepäck angesetzt, wenn ich am Flughafen bin.
Ja, das wäre was, ne? Nee, soweit ist es noch nicht. Im Moment ist das eher ein Angebot, zum Beispiel für Hotelketten oder Airlines. Mhm. Die können dann diese Bettwanzen-Hundestaffel buchen und dann gehen die Hundeführer mit ihren Hunden zum Beispiel durch ein leeres Flugzeug, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwie ein Passagier eine Wanze im Sitzbezug zurückgelassen hat und die sich da verkrochen hat. Dasselbe passiert in Hotelzimmern. Auch dort tauchen immer mehr Bettwanzen auf, seit 2, 3 Jahren. Und das Serviceangebot ist eben versucht, die Ausbreitung von den Bettwanzen irgendwie zu verhindern.
Und so ein Hund kann wirklich eine einzige Bettwanze finden, die sich irgendwie versteckt hat?
Ja, das ist eben das Tolle an der Hundenase. Die ist einfach so super fein, super sensibel. Und wenn der Hund auf den Geruch trainiert ist, dann kann er diese unauffälligen rotbraunen Viecher wirklich ziemlich zuverlässig aufspüren, selbst wenn da nur eine rumsitzt. Für uns Menschen ist das ja kaum möglich. Also riechen tun wir die schon mal gar nicht, ne? Und wir müssen dann bei einem Verdacht alles auf den Kopf stellen und absuchen, Möbel auseinanderschrauben, finden die Bettwanzen trotzdem nicht. Die sind ja nur 3 bis 5 Millimeter groß, verstecken sich in Ritzen im Sofa, unter der Matratze, wo auch immer. Aber die Hundenase, die kann sie eben aufspüren.
Wie läuft dann so eine Bettwanzensuche mit Hund ab?
Also, der Hundeführer geht mit dem Hund zum Beispiel in ein Hotelzimmer oder durchs Flugzeug und der Hund schnüffelt dann ganz akribisch den ganzen Raum ab. Und wenn ihm der Geruch einer Bettwanze in die Nase kommt, dann sucht er nach der Quelle, dass er findet, wo die sitzt. Wenn er sie gefunden hat, setzt er sich daneben oder zeigt mit der Nase in die Richtung oder starrt einfach dahin.
Und das bringt man dem Hund jetzt genau wie bei?
Ja, der Hund muss lernen, dass es ganz toll ist und sich ganz toll lohnt, einen bestimmten Geruch aufzuspüren. Mhm. Das kann man Hunden tatsächlich sehr gut beibringen. Ich beschreibe das mal: am Anfang hält man ihnen erstmal ein Gläschen hin, wo eine lebende Bettwanze drin sitzt. Das ist dann nur mit so einem Drahtgeflecht oben verschlossen, damit der Geruch rauskommt. Und dann bringt man dem Hund bei, also wenn er seine Nase in die Richtung dreht, dann gibt es eine Belohnung, ein geiles Leckerchen oder ein Spielzeug, was man ihm dann irgendwie hinwirft, was er toll findet. Und so kann man das immer weiter trainieren, bis der Hund checkt, ich muss nach diesem Geruch suchen, auch auf Befehl. Und er lernt eben zu zeigen, wenn er den Geruch gefunden hat. Das ist übrigens das gleiche Prinzip, was man eigentlich schon kennt von Hunden, die nach Sprengstoff oder nach Drogen suchen auf dem Flughafen.
Wie lange dauert das, bis so ein Hund das kann?
Also die Ausbildung dauert wohl 3 bis 6 Monate und die Hunde sind wirklich gefragt. Also sie sind fast täglich im Einsatz jetzt da vom Frankfurter Flughafen und scheinen auch relativ erfolgreich zu sein.
Und was passiert dann, wenn sie eine Bettwanze gefunden haben im Flugzeug oder so?
Also im Flugzeug, wenn der Hund dann an einem Sitz zum Beispiel angezeigt hat, da ist irgendwie was, dann wird erstmal der Sitzbezug abgenommen und mitgenommen. Und dann macht man noch einen zweiten Test nach einer Weile mit dem Hund. Und wenn er dann wieder an der gleichen Stelle anzeigt, da ist was, dann kommt der der ganze Sitz raus. Oh. Also man muss halt wirklich das Zeug dann loswerden. Wichtig ist übrigens, die Hunde darauf zu trainieren, dass sie lebende Wanzen finden und nicht tote, damit man eben nicht anfängt, jetzt irgendwie groß Action zu machen oder den Kammerjäger zu rufen für tote Wanzen, die ja gar keinen Schaden mehr anrichten.
Das Ganze soll helfen, die Ausbreitung von Wanzen einzudämmen, aber dann müssten doch auch wirklich alle Reisenden das checken oder man müsste eben die Reisenden checken und ihr Gepäck.
Ja, aber wenn wir das einführen würden, dann kämen wir wahrscheinlich auch alle nie mehr aus dem Flughafen raus, weil das so lange dauern würde. Es ist allerdings vom Frankfurter Flughafen geplant, das irgendwann als Service anzubieten. Heißt, wenn du unsicher bist, aus irgendeinem Land kommst und nicht weißt, ob dein Gepäck vielleicht verwanzt ist, ob da irgendwo so ein Viech drin sitzt, dann könntest du es von einem Bettwanzen-Spürhund checken lassen. Aber dafür haben die am Frankfurter Flughafen im Moment nicht genügend Kapazität. Bettwanzen-Spürhunde insgesamt sind aber immer mehr im Kommen. Es gibt da auch unabhängig vom Flughafen Leute, die das anbieten, dass du deine Wohnung mit dem Hund auf Wanzen überprüfst. Und das zeigt dann eben auch insgesamt diese Entwicklung, dass einfach mehr Bettwanzen auf dem Vormarsch sind.
Spürhunde von der Hundestaffel am Frankfurter Flughafen erschnüffeln Bettwanzen. Und wir bleiben auch noch bei diesem Thema, nämlich was könnt ihr tun, wenn ihr selbst zu Hause Bettwanzen habt? Das klären wir gleich noch hier in der Redaktionskonferenz D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich weiß. In der Natur hat alles seinen Sinn und Zweck, ne? Aber ey, Flöhe, Zecken oder Bettwanzen sind ja wohl völlig sinnlos. Es ändert natürlich auch nichts daran, dass es sie gibt. Das weiß ich. Und die Dinger nerven. Ja, sie beißen. Das juckt, das brennt, das ist unangenehm. Und wie kommen die Dinger überhaupt an uns ran? Naja, wir sind vielleicht im Urlaub irgendwo und dann schleppen wir die Dinger um den halben Globus mit zu uns nach Hause. Und wenn sie da sind, wollen wir sie natürlich gerne wieder loswerden. Wie schaffen wir das? Das klären wir jetzt mit Rainer Bartels von der Firma Ratex. Die kümmern sich um Schädlingsbekämpfung. Herr Bartels, am Frankfurter Flughafen werden jetzt Hunde ausgebildet, die Bettwanzen aufspüren können. Sind denn die Einsätze gegen Bettwanzen häufiger geworden in den letzten Jahren?
Also in den letzten 3 bis 5 Jahren rückblickend ist der Befall von Bettwanzen weltweit extrem stark nach oben gestiegen.
Was heißt denn also das extrem stark?
Das heißt also, da wo es bisher nie Bettwanzen gab, gibt es jetzt welche und sehr, sehr häufig eben über Koffer aus Urlauben, aus Übersee, aus irgendwoher aus der Welt eingeschleppt, landen diese Tierchen sehr häufig in Hotels. Und da sind natürlich die Probleme extrem hoch, weil das wird manchmal spät entdeckt und dann trägt man die Tiere aus dem Hotel über die Koffer nach Hause und so gibt es so ein Kickback und man hat permanent Probleme.
Woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich mir eine Bettwanze aus dem Urlaub mit nach Hause gebracht habe? Also kann ich irgendwie Beweise sammeln?
Also zunächst mal ist es so, dass in den Zimmern, in denen man übernachtet, die man vorher nicht kennt, am besten eine Sichtkontrolle macht und zwar im Sprungrahmen unterhalb der Matratzen. Weil zwischen dem Sprungrahmen und dem eigentlichen Seitenteil, was ja meistens häufig so ist, dass im Urlaub dann liegt man sich ins Bett, hat ein Holzseitenteil und eben so eine Auflage. Und dazwischen sitzen Wanzen und die hinterlassen unübersehbaren Kot, Häutungsreste und auch eigentliche Tiere.
Wie sieht der Kot aus? Also, ist der dunkel? Kann ich den direkt erkennen?
Ja, Das ist ein sehr dunkler Kot, der fleckig ist, erstmal rund sein kann, ein bisschen fleckig, aber in jedem Fall unterschiedlich groß, weil die jungen Wanzen, die geboren werden, können genauso schon Blut saugen wie Erwachsene und haben deswegen kleine Kotspuren, die rot sind vom Blut des Besaugten.
Ja, und was mache ich dann? Dann sehe ich eben jetzt, oh, da sind wohl Bettwanzen unterwegs, dann lege ich mich in die Badewanne oder Zimmer wechseln. Wenn das in den anderen Zimmern auch so aussieht, ist ja ein bisschen doof, ne?
Es wird aber so sein. Sie haben keine andere Chance. Sie müssen das Zimmer verlassen. Sie dürfen dort nicht schlafen, weil sie können gestochen werden und sind Opfer der Wanzen. Das heißt, entdecken Sie das, sollten Sie auf jeden Fall das Zimmer wechseln oder das Hotel.
Eine Kollegin von mir hat mal Klebeband rund ums Bett gelegt, um zu gucken, ob die Wanzen drauf kleben bleiben. Ist das eine gute Idee? Kann man das so checken?
Es ist eine Idee, aber nicht die beste.
Sagen Sie uns eine bessere.
Also wenn man im Bett liegt und die Wanzen sind drin, gehen die natürlich nicht draußen spazieren und gucken sich die Nacht an.
Stimmt, die wollen ja zu mir. Ne?
Ja. Wenn jetzt aber so viele Wanzen da sind, dass sie schon hinter Bilderrahmen sitzen und in Steckdosen, dann ist das natürlich eine tolle Hilfe. Das heißt also, wenn die Phobien vor Wanzen so groß sind, hilft das eigentlich mehr der Psyche anstatt der Sache selbst. Wo aber Klebeband wichtig wäre, doppelseitiges Klebeband wäre, zum Beispiel in einer trockenen Badewanne zu Hause, wenn Sie Ihren Koffer mitbringen. Sie nehmen den Koffer, stellen den in Ihre Badewanne, und zwar in die trockene Badewanne, ummanteln diese mit dem doppelseitigen Klebeband, öffnen den Koffer und lassen den 3 Tage da drin ruhen. Weil die Wanzen brauchen unbedingt den Menschen das CO2, das, was wir ausstoßen, wenn wir atmen. Das bedeutet, die Wanze geht auf Wanderschaft, sucht den Menschen als Opfer, so wie wir uns ja sehen. Und in diesem Fall würden sie den Indikator aus dem Koffer erkennen, also als Indikator erkennen.
Was mache ich denn dann? Jetzt habe ich alles versucht, aber irgendwie hat die Bettwanze es dann doch bis zu mir nach Hause geschafft. Und dann rufe ich Sie an, und was machen Sie dann?
Zunächst mal wird dann versucht herauszufinden, ob tatsächlich Bettwanzen da sind, denn wir werden oft angerufen und es gibt gar keine Bettwanzen. Es sind dann völlig andere Indikatoren, Grasmilben, die irgendwelche Dinge hinterlassen, wo man glaubt, man ist gestochen, oder Mücken oder Flöhe von Katzen, Hunden oder Ähnlichem oder Vogelflöhe. Also die Menschen, die vertun sich da extrem. Das heißt, der Schädlingsbekämpfer, der aufgesucht wird, sollte viel Erfahrung haben im Umgang mit solchen Dingen und der muss auf Suche gehen. Hilfreich sind dann für den Schädlingsbekämpfer einige Monitorfallen. Das heißt, man überschaut diese Wohnung und sieht nach, über eine Aussage des Monitors sind da Wanzen vorhanden. Aber diese Indikatoren sind nicht hundertprozentig wirksam. Manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht. Man muss sagen, es ist ein schwieriges Thema, aber in dem Falle, wo man es vermutet, wäre zum Beispiel das Abkleben des Bettes sicherlich nicht falsch. Denn die Wanzen hat er ihn ja nicht am Körper gehabt, als er die reingeschleppt hat, sondern durch irgendetwas, wie zum Beispiel Kleidungsstücke im Koffer und so weiter, wie ich das schon vorhin gesagt habe.
So, und auch diesen Tipp gebe ich gerne noch weiter von Rainer Bartels. Wenn die Schädlingsbekämpfer kommen und die Bettwanze platt machen wollen, dann erwärmen die eure Bude auf 60 Grad. Da zerschmilzt jedes tierische Eiweiß, sagt der Herr Bartels, und die Bettwanze ist dann platt wie eine Flunder.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Meldonium, das steht seit dem 1. Januar auf der schwarzen Liste der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Meldonium ist ein Herzmedikament, das als leistungssteigernd gilt und deshalb von der WADA verboten wurde. Seitdem hatte die WADA bei allen Dopingkontrollen auch auf Meldonium getestet und dabei rund 170 Sportler überführt. Einige wurden daraufhin auch von ihren Verbänden suspendiert. Allerdings kann es sein, dass diese Sportler gar nicht illegal gedopt haben. Denn ein europäisches Wissenschaftlerteam hat in einer Pilotstudie herausgefunden, dass der Körper nach der Einnahme länger braucht, das Herzmedikament auszuscheiden, als bisher gedacht. Die WADA war von 3 bis maximal 7 Tagen ausgegangen und hatte deshalb bei positiv getesteten Sportlern angenommen, dass sie Meldonium auch noch nach Jahresbeginn genommen haben. Aber laut der Studie gibt es bei dem Mittel offenbar 2 Phasen der Ausscheidung, eine sehr schnelle und eine sehr langsame. Und die langsame könnte mehrere Monate dauern. Das heißt, Sportler, die vor dem 1. März mit weniger als 1 Mikrogramm des Herzmittels erwischt worden sind, die könnten jetzt auf Gnade hoffen. In dieser Bücherei, da findet ihr keinen Lesestoff, sondern Tiergeräusche. Ein internationales Team verschiedener Unis legt nämlich eine weltweite Geräuschbibliothek zu Fledermausarten an. Dafür haben sie schon in verschiedenen Ländern Fledermauslaute gesammelt und so eine Referenzdatenbank angelegt. Gerade sind sie in Mexiko. Mit der Geräuschdatenbank soll jetzt jeder die Rufe der Tiere klassifizieren können, um rauszufinden, wo es welche Fledermausarten gibt. Das Projekt nennt sich Bat Detective. Dafür haben die Forscher eine neue Möglichkeit entwickelt, wie man die Rufe der Tiere schneller und eindeutiger bestimmten Fledermausarten zuordnen kann. Das Problem ist nämlich, dass die Rufe der Tiere meist schwer auseinanderzuhalten sind. Genutzt werden soll die Geräuschdatenbank auch, um zu beobachten, ob und wie sich Ökosysteme verändern. Dafür sind Fledermäuse nämlich nach Angaben der Forscher ein wichtiger Indikator, weil sie zum Beispiel Pollen und Samen verbreiten oder auch Insektenpopulationen niedrig halten. Eine Unterwasserexpedition hat Nessie entdeckt, aber nur eine Nachbildung des Seeungeheuers, die in den 70er Jahren als Requisite für Filmaufnahmen genutzt wurde. Die norwegische Expedition erstellt gerade mit einem Hightech-Unterwasserroboter eine hochauflösende Karte von Loch Ness. Und vor ein paar Tagen kam schon eine andere enttäuschende Nachricht für Nessie-Fans. Der bis zu 230 Meter tiefe See hat nämlich anders als gedacht keinen Graben auf seinem Grund, in dem sich Nessie verstecken könnte. Dafür hat die Expedition aber ein Schiffswrack gefunden. Die ersten Aufzeichnungen über das Seeungeheuer von Loch Ness stammen aus dem 6. Jahrhundert. Damals soll ein irischer Mönch Nessie angeblich dorthin verbannt haben.
Die Radio Wissen.
Es ist echt ein Highlight. Es ist ein Schätzchen, ne? So ein Sammlerstück. Und ich gebe es zu, Ne? Die ist schon schick geworden, die neue 5-Euro-Münze. Gibt seit heute. Und sie wird besonders schick und schön, wenn man sie so gegen das Licht hält. Dann schimmert nämlich dieser blaue Polymerring in der Mitte so schön. Blau steht für die Erdatmosphäre. Ne? Außen und innen ist diese neue blaue 5-Euro-Münze Silber. Und der Stefan Klein, der diese Münze entworfen hat, der Designer, der ist sich ganz sicher, dass diese Münze, Achtung, auch bei jüngeren Menschen auf Begeisterung stoßen wird. Also bei uns. Ja? Ob das wirklich so hinhaut? Unser Reporter Martin Krinner über den Hipness-Faktor von Sammelmünzen.
Stricken, Marmelade einkochen, eigenes Gemüse auf dem Balkon ziehen, das alles waren früher mal Sachen, die mega spießig waren. Aber mittlerweile ist das ultra hip. Taugt Münzensammeln vielleicht auch dazu? Normalerweise ist nicht viel los in der Filiale der Deutschen Bundesbank in Köln. Private Kunden gibt es hier keine, hier hat man kein Konto, hier kann man auch nichts überweisen. Wer hier an den Schalter geht, der will höchstens mal ein paar alte D-Mark in Euro umtauschen oder für einen zerrissenen Geldschein einen neuen haben. Heute allerdings gibt es hier was ganz Besonderes.
Also die Ausgabe von Sondermünzen ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Dann können die Bürger auch bei uns in der Filiale diese Münzen abholen. Aber so ein Andrang wie jetzt bei dieser 5-Euro-Münze ist eigentlich unerklärlich. Den hat es in Vergangenheit in dieser Form eigentlich nie gegeben. Ja?
Ja, Wolfgang Lehrhoff gibt jetzt noch nicht den allerbesten Hipster ab mit seinem kurzärmeligen Hemd, blau-weiß kariert. Der stellvertretende Leiter der Abteilung Bargeld hat extra einen Mitarbeiter abgestellt, der die Leute dirigieren soll, die die neue Münze haben wollen. Die Schlange ist lang und sie reißt nicht ab. Für jeden, der vorne eine Münze in die Hand gedrückt bekommt, kommt hinten einer nach. Und manchmal von ganz schön weit her.
Also wir kommen jetzt extra aus der Schweiz hier hin und wollten einfach mal so eine Weltneuheit haben.
Wir waren gestern schon mal hier, einen Tag zu früh. Und wir sammeln sie auch. Und wir werden sie auch in Ehren halten.
Die Sache mit dem Münzensammeln ist jetzt eigentlich nicht so ganz mein Ding. Aber wenn ich mir die glücklichen Gesichter der Leute anschaue, die von der Ausgabestelle zurückkommen, dann merke ich schon, die sind alle total begeistert.
Ja, also von vorne, das ist einfach der deutsche Adler drauf. Und dann steht halt einfach Bundesrepublik Deutschland. Und hinten sind die Planeten und die Erde. Und eben noch der blaue Ring.
Ah, der blaue Ring. Das ist natürlich das Besondere an diesem Teil. Die Münze besteht nämlich nicht nur aus Metall, sondern auch noch aus diesem blauen Polymer, das den äußeren Metallring und einen inneren Metallkern zusammenhält.
Die Veränderung, wenn man sich gegen das Licht hält. Schön, wie der Himmel rund um die Erde.
Jetzt ist das Ding aber nicht nur besonders schön, sondern, Vorsicht, auch noch ein historisches Dokument. Darüber klärt mich ein anderer Sammler auf.
Früher waren ja Kaiser und Könige auf Münzen. Das ist in England, Großbritannien ja noch immer der Fall. Und bei dieser Münze, es ist einfach die Erde und das Weltall oder das Universum drauf. Und das ist historisch, wird man diese Münze mal als besonders wichtig im Zeitgeist einschätzen. Und da bin ich mir sehr sicher.
So, wenn diese Münze jetzt sowas Besonderes ist, sollte ich mir dann vielleicht doch auch eine holen? Okay, ich nehme mir eine mit. Mehr bekomme ich sowieso nicht, denn eine Münze pro Tag und Person ist das Maximum. Und ich mache mich damit auf zur Uni, also dahin, wo die ganzen jungen, hippen Dinger mit ihren Hornbrillen und den Männerdutz rumhängen.
Kannst du das? Weißt du, was das hier ist?
Oh, krass, den gibt's. Das ist das 5-Euro-Stück, ne?
Ja, das ist die neue 5-Euro-Münze, die heute rausgegeben wird.
Ich habe irgendwie darüber gelesen, über den Plastikring in der 5-Euro-Münze, die den Fälschern schwieriger machen soll, die Münze zu fälschen.
Gibt's den jetzt wirklich oder ist das ein Scherz?
Nee, nix da Scherz, der ist echt. Und hey, Wahnsinn, der kommt bei den meisten Leuten ganz gut an.
Ja, ich find's cool. Ja. Doch, auf jeden Fall.
Ich glaube, die steigen vielleicht sogar im Wert. Wenn man so ganze Sammlungen hat, dann nochmal mehr. Deswegen, also kann ich schon verstehen.
Das ist halt so dieses Neue, ne? Man will das halt als Erste haben. Man kann das ja auch zeigen. Man kann jetzt mal sagen, guck mal Leute, das ist halt was Neues. Also ich kann das schon verstehen.
Aber würden die Jungs mit den zu langen Bärten und die Mädels mit ihren knöchelfreien Hosen dafür auch extra zur Bundesbank fahren und sich so ein Teil holen?
Also ich persönlich würde mich jetzt nicht anstellen. Ich würde einfach warten, bis es in einer Woche im Umlauf ist.
Aber ich glaube, der geht gar nicht so schnell in den Umlauf. Wenn jeder nur ein Stück davon bekommt, glaube ich, behält man das eigentlich eher. Und der erinnert ja auch sehr an das 5-Mark-Stück. Und ich glaube, das wäre für mich eigentlich so der nostalgische Faktor, den irgendwie auch eher zu behalten, so in der Erinnerung noch an das 5-Mark-Stück.
Die neue 5-Euro-Münze. Ich glaube, zum Hipster-Objekt reicht's für sie noch nicht. Sie sieht zwar ganz cool aus, aber sie ist einfach zu unpraktisch. Denn man kann damit zwar auch theoretisch Kaffee oder Brötchen holen, aber für die meisten ist es dafür einfach zu umständlich.
Ja, irgendwie wird es mich, ich glaube, es wird mich nerven. Ich würde es vielleicht sogar wieder in Papier wechseln, weil irgendwie ich das Gefühl habe, es wäre mir zu schwer.
Ich finde sowieso Scheine praktischer, weil die Münze, die ist so schwer. Wenn man Münzen in der Tasche hat, dann beulen die so schnell aus. Nee, also habe ich lieber Scheine.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Sag mal, kannst du eigentlich Englisch? Also es ist ja so eine Frage, ne, die man heute eigentlich gar nicht mehr stellen darf oder stellt. Ja, klar, können alle Englisch. Gucken Game of Thrones oder Downton Abbey oder, keine Ahnung, Breaking Bad im Original. Deshalb braucht man den meisten wahrscheinlich nicht kommen mit diesem Englisch-Grundkurs, den man manchmal vielleicht selber gerne vermitteln würde. Aber Verena, du hast eine kleine Lektion gefunden im Netz, von der du sagst, die sollten wir uns alle mal angucken. Warum denn?
Auf jeden Fall. Das Video von einem sehr adretten Typen namens Korean Billy. Der stellt jede Menge Videos zum Thema englische Sprache und Großbritannien ins Netz. Und in einem ganz aktuellen Video erklärt er eben ein paar Dialekte von der britischen Insel. Und er fängt an mit dem Englisch, das man so in London und Umgebung spricht. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn ich irgendwie mal in der Gegend war oder aus Leute höre, die so sprechen, das klingt eben anders als dieses Oxford-Englisch, was wir in der Schule lernen. Aber so ganz genau kann ich auch nicht sagen, woran es liegt.
Ja, und was könnte es denn sein?
Es liegt, so klärt Korean Billy auf, am Tee, beziehungsweise daran, dass im Südosten von Großbritannien dem Tee quasi die Luft ausgeht und es mehr oder weniger verschluckt wird. Das kann man sich im ersten Moment erstmal nicht vorstellen, aber dann kommt eben das Schöne in dem Video. Korean Billy macht es einfach ganz deutlich mit Hilfe einem Beispiel.
Ja, das ich jetzt gerne nochmal abspielen würde, aber wir können es gerade leider nicht liefern. Wie würde es klingen, das Beispiel?
Es würde so klingen, wenn er sagen würde, Harry Potter, würdest du im englischen Original sagen, und das heißt dann eben Harry Potter. Also so, dass man das Tee mehr oder weniger verschluckt.
Alles klar, also Harry Potter, jetzt die Version, die du gerade geliefert hast, das wäre das, wie es ein Londoner aussprechen würde, oder was?
In London aussprechen würde, genau. Mhm. Und ja, also man kann natürlich aber auch noch weitergehen. Korean Billy bleibt nicht in London, sondern er wendet sich auch dem Dialekt zu, der für uns schon eher gewöhnungsbedürftig ist, nämlich dem Zeug, das man in Liverpool spricht. Scouse heißt der Dialekt. Und er macht eben klar, warum das so komisch klingt, nämlich weil der Liverpooler das R anders ausspricht. Wir kennen ja das R so aus dem Englischen, ne, wie wir das immer schön lernen, können es vielleicht nicht so ganz gut imitieren. Aber in Liverpool spricht sich das Ganze eben ein bisschen anders. Vielleicht so, wie man es manchmal vom Sauerländischen kennt. Also mit einem rollenden R. Und auch da hat er ein schönes Beispiel.
Ja, genau. Warte, das Beispiel kommt jetzt.
Story. Story. Breakfast. Breakfast. Aha. Breakfast. Breakfast.
Breakfast.
I haven't heard of that story. I haven't heard of that story.
Story. Ah ja, das hat mir gut gefallen. Okay.
Aber das ist eben nicht das Einzige, sondern auch das K wird anders ausgesprochen. Das klingt eigentlich, so beschreibt er das ganz schön, so wie wenn sich jemand räuspert.
I'd like some chicken. I'd like some chicken. I'd like some chicken. I'd like some chicken.
Chicken. So wie unser
genau.
Also CH. Ne?
Ja, so.
Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid. Obwohl, kann man sich drauf verlassen?
Würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt denken, aber das Video wird auch von einigen britischen Medien genannt und zum Teil explizit gelobt. Jen Mills schreibt auf metro.co.uk, er würde es zu 75% schaffen, den Liverpool-Akzent zu treffen, also 3/4, das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Mhm. Und beglückwünscht ihn, dass er tatsächlich einen besseren Scouse, also so heißt ja der Liverpool-Akzent, hinkriegt als die meisten gebürtigen Londoner. Und offenbar kommt sie selbst aus der Gegend und scheint es deswegen gut beurteilen zu können.
Also wir halten fest, ein erhellendes Video zum Thema englische Akzente, gemacht von einem Koreaner, und es scheint sich zu lohnen. Und Jürgen Klopp, der kann ja vielleicht auch nochmal reingucken.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Am 23. Juni entscheiden die Briten darüber, ob sie in der EU bleiben wollen oder nicht. Morgen fällt der offizielle Startschuss zum Wahlkampf für das Referendum. Und für die britischen Wettbüros ist das ein irrsinniges Geschäft. Denn die Briten wetten generell ganz gerne. entweder aufs nächste Fußballspiel oder darauf, ob Hillary Clinton amerikanische Präsidentin wird oder eben auch auf den Brexit. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London. Friedbert, sag mal, wie geht das? Also wetten auf den Brexit, gehe ich einfach ins Wettlokal und wette entweder die Briten bleiben eben drin in der EU oder sie bleiben nicht drin oder wie?
Ja, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst in ein Wettlokal gehen, da gibt's jede Menge hiervon, unterschiedliche Wettanbieter. Also ich habe manchmal den Eindruck, jedes dritte Ladenlokal ist mittlerweile ein Bookie, ein Wettbüro, ein Buchmacher. Was aber immer mehr Leute tun, nämlich 40% mittlerweile, ist, sich die App zu holen. Ich habe die von Ladbrokes, das ist hier der größte Anbieter. Die habe ich mal aufgemacht, da gibt's die Politics Section, die habe ich jetzt aufgemacht, UK European Referendum, also das Europareferendum, 23. Juni. Und da stehen die Quoten, Remain, also bleiben in der EU, 4-11. Das heißt, wenn du 11 Pfund setzt, gewinnst du 4.
Ja.
Leave, also auf Brexit tippen, 1 Pfund setzen, 2 gewinnen. Das ist ein deutlicher Unterschied. Also die riskantere Wette ist, auf Leave jetzt zu tippen, auf den Brexit. Mir hat das jemand von Ladbrokes übersetzt mit, die Quoten sind so, dass die Wettanbieter von einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 ausgehen, 65%, dass es nicht zum Brexit kommt.
Okay, aber wie ist denn das? Diese Wettanbieter behaupten ja auch, dass sie mit ihren Wettquoten tatsächlich präzisere Prognosen auf den Ausgang dieses Referendums machen können als die Meinungsforschungsinstitute. Ist da tatsächlich was dran?
Also klingt ein bisschen anmaßend. Ich würde sagen, sie sind da durchaus erfolgreich und ein bisschen ist was dran. Bei der letzten Unterhauswahl letztes Jahr im Mai hat niemand vorausgesehen, weder die Meinungsforschungsinstitute und auch nicht die Wettanbieter, dass die Konservativen die absolute Mehrheit holen. Alle haben damit gerechnet, das wird knapp. Aber die Meinungsforschungsinstitute haben gesagt, es gibt eine knappe Mehrheit von Labour und die Bookies, die Buchmacher, haben getippt, es gibt eine knappe Mehrheit für die Konservativen. Das war Sieg für die Bookies. Noch deutlicher war es beim Schottland-Referendum September 2014. Da haben die Meinungsforschungsinstitute zum Schluss gesagt, das wird eine ganz knappe Geschichte. Und einige haben auch vorausgesagt, dass die Schotten sich für die Unabhängigkeit entscheiden. Die Bookies, die Wettanbieter, waren immer konstant. Das geht deutlich aus gegen eine Unabhängigkeit der Schotten. 55-45 gegen die Unabhängigkeit war das Ergebnis. Also die Buchmacher waren schon ein paar Mal besser.
Aber warum ist das so? Woran liegt das? Also gehen mehr Leute ins Wettbüro und geben da, ich sag jetzt einfach mal, ihre Stimme ab, je nachdem, auf was sie setzen. Also mehr Leute dahin, als zum Beispiel zur Wahl gehen? Oder wie kann man das begründen?
Also die, ich habe mit jemandem von Ladbrokes gesprochen und der hat folgende Argumentation aufgestellt. Sie gehen davon aus, dass alleine nur Ladbrokes Wetteinsätze bekommen wird auf den Brexit, auf das Referendum über 10 Millionen Pfund, 12,5 Millionen Euro. Nehmen wir mal die 10 Millionen Pfund. Der mittlere Wetteinsatz ist 10 Pfund. Das heißt, 1 Million Leute werden spielen. 1 Million wetten. Mhm. 1 Million beteiligen sich also an dieser gesamten Geschichte, während das bei den Meinungsforschern nur 1 oder 2.000 oder vielleicht noch ein bisschen mehr sind. Dann sagen die Bookies, die Buchmacher, also was, wir haben Hunderttausende. Das ist doch viel präziser als nur diese 1, 2.000. Jetzt werden die Statistiker natürlich von den Meinungsforschungsinstituten sagen, ja, wir machen aber repräsentativ und so weiter. Ich glaube, der Vorteil der Meinungsforschungsinstitute ist, die können sehr detailliert sagen, Mann, Frau, was sind die Unterschiede, jung, alt, Stadt, Land. Das können die Buchmacher nicht. Aber ein bisschen ist was dran, an diesen Hunderttausenden sozusagen die Schwarmintelligenz abzurufen.
Friedbert, vielen Dank für deine Informationen. Morgen fällt also der offizielle Startschuss zum Wahlkampf für das Referendum. Und es ist, wie wir gerade gehört haben, eben auch für die britischen Wettbüros ein wahnsinnig gutes Geschäft. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Abend. Und wenn ihr mögt, wir können uns auch nochmal wiederholen hören. Zwar nicht morgen Abend, aber am Samstag bei Endlich Samstag. Dann von 10 bis 14 Uhr. Vielleicht seid ihr wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Also bis dahin, schönen Abend. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.